Jukat, eines der wichtigsten Instrumente der Neuevangelisierung. Das ist das heutige Thema in der kommenden Stunde und wir sind im Gespräch mit Bernhard Meuser, wo Hauptinitiant dieses Jukats war und immer noch sich stark dafür engagiert. Mein Name ist Andrea Marti und so möchte ich Bernhard Meuser bei uns herzlich willkommen heißen.
Morgen.
Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich ein Lied einspielen, wo Bernhard Meuser gewünscht hat. Sie sind ebenfalls musikalisch sehr engagiert. Was würden Sie wünschen?
Ja, etwas von Johann Sebastian Bach. Habe zu Hause auch eine kleine Orgel stehen und übe immer für den Gottesdienst. Und da übe ich gerade etwas von Bach. Also wenn Sie etwas haben, würde es mich freuen.
Nach diesem gewünschten Lied von Bach, von Bernhard Meuser, wo Hauptinitiant vom Jukat ist, freue ich mich auf das Interview mit ihm. Bernhard Meuser ist für dieses Neuevangelisierungsinstrument sehr engagiert und wir werden in der kommenden Stunde mehr darüber erfahren. Ich freue mich auf diesen Beitrag und nochmals herzlich willkommen bei uns bei Radio Maria. Als der Jukat auf dem Weltjugendtag in Madrid in 6 Sprachen verteilt wurde, ahnte niemand etwas von dem Welterfolg der nächsten Monate. Überall in der Welt gründeten junge Katholiken Studiengruppen und Geschäftskreise. Sie tauschten sich im Internet aus und eroberten sich mit Hilfe des Jukat ihren Glauben. Ursprünglich war es ein Versuch, Glauben und Grundlagen der Bibel den Jugendlichen zu erklären, und daraus ist eines der wichtigsten Instrumente der Neuevangelisierung entstanden und war der Anreger einer enormen Erfolgsgeschichte. Und wie gesagt, bereits in der Anmoderation einer der zentralen Personen, welche für das Gelingen dieses Projektes verantwortlich ist, ist der Verleger Bernhard Meuser. Und heute sind wir mit ihm im Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Herr Bernhard Meuser, wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
Darf ich vielleicht den Hinweis anschließen, wenn Sie von meinen Verdiensten sprechen? Ich muss da doch etwas zurückschrauben. Der wichtigste Mann bei diesem ganzen Projekt war sicher Kardinal Schönborn, mit dem diese Idee in Wien entstand. Und ich habe dazu meinen Beitrag geleistet, aber da haben auch andere mitgearbeitet. Also stellen Sie meine Rolle nicht zu stark heraus, bitte. Christen glauben ja nicht an Zufall. Und so glaube ich heute auch, wenn ich das Ganze in der Meditation oder im Gebet betrachte, dass ich an einem bestimmten Platz zu einem bestimmten Ort stand, wie ein Fußballspieler, der nichts ahnend einen guten Ball vor die Füße bekommt und dann ein Tor schießen darf. Ja, ich war lange Jahre Verleger des katholischen Packloch Verlages und habe nebenbei auch immer wieder Bücher geschrieben. Bücher für Kinder, Bücher für Erwachsene, Christsein für Einsteiger, Beten eine Sehnsucht. Und habe Bücher geschrieben, unter anderem auch für die eigenen Kinder. Die sind heute erwachsene Kinder, in alle Welt verstreut. Und mir war es wichtig, und meiner Frau genauso, dass wir den Glauben weitergeben. Und das war im Jahre 2005, dass ich der Verleger des Kompendiums zum Katechismus war. Also aus Rom wurde diese Kurzfassung des großen Weltkatechismus in alle Länder gegeben. Und nun war ich gerade der deutsche Verleger für dieses Buch und hatte in dieser Eigenschaft auch Präsentationen in Deutschland und in Österreich. In Deutschland mit Kardinal Lehmann und in Österreich mit Kardinal Schönborn. Und in diesem Kontext ist diese Idee zu einem Jugendkatechismus entstanden. Ich kann es vielleicht genauer erzählen. Wir saßen also in einem Saal in Wien in der Nähe des Stephansdomes und saßen verschiedene Leute auf dem Podium, unter anderem Kardinal Schönborn, und stellten also dieses Kompendium vor. Und dabei passierte etwas. Also eine jüngere Dame, die selbst auch Kinder, mehrere Kinder hatte, hat sich gemeldet und sagt: Herr Kardinal, wenn ich mal eine kritische Bemerkung machen darf, ich habe dieses Kompendium schon im Buchhandel gesucht und es ist ja schon erschienen und ich wollte das eigentlich mehrfach kaufen. Ich wollte nämlich unseren Kindern etwas in die Hand geben, indem sie ein Buch, in dem sie die Essenz des katholischen Glaubens finden. Und dann habe ich mir das Kompendium angeschaut und ich muss sagen, für mich ist das ja okay, aber für unsere Kinder, das will ich nicht haben. Das ist so staubtrocken und das erschreckt sie eher vom Glauben ab. Gehen Sie doch mal nach Rom zum Heiligen Vater und sagen Sie mal, was wir brauchen, ist endlich mal ein gescheiter Jugendkatechismus. Das war also im Grunde genommen diese Anregung dieser Dame. Vielleicht gibt es sie noch, vielleicht hört sie sogar gerade am Radio zu. Es würde mich freuen, sie noch mal zu sehen und sie zu sprechen. Naja, es war jedenfalls so, dass wir uns im Anschluss in einem kleinen Kreis zusammenfanden und eigentlich waren alle, auch der Kardinal, der Überzeugung, ja, das wäre eine tolle Sache, wenn es einen richtig jugendgemäßen Übersetzung dieses Weltkatechismus gäbe. Und der Kardinal hat aber unter anderem von den großen Hürden gesprochen, die ein solches Projekt hat. Also er sagte damals einen Satz, den ich nie vergessen habe und der eigentlich so die Initialzündung war. Er sagte, wenn man etwas für Jugendliche macht, muss man es mit ihnen machen, ja. Dieser Punkt ist in Rom nicht gegeben, ja. Also, wenn man das anregen würde, dann würden das wiederum Theologen machen und es wäre wieder etwas, was man sozusagen für Jugendliche verpackt und sie doch nicht richtig mitnimmt, ja. Ja, und dann ist also in diesem kleinen Kreis die Idee entstanden, ja, wenn wir das mal in die Hand nehmen würden und wenn wir dann kurzerhand Leute suchen würden und auch einen Kreis von Jugendlichen, mit dem man an diesem Projekt arbeiten würde, das wäre doch eine tolle Sache. Das war im Grunde genommen der Urmoment.
Heute geht es um diesen UCAT. Können Sie erklären, was ist überhaupt ein Katechismus?
Ja, das kann ich gerne versuchen. Ich will vielleicht einfach mal zunächst einmal in die Heilige Schrift zurückgehen. Ja? Die Entstehung selbst des Alten Testamentes ist immer begleitet worden dadurch, dass bestimmte Lehrer innerhalb des Volkes Israel die augenblicklichen Geschehnisse im Rahmen einer gemeinsamen Geschichte mit Gott zu erklären versuchten. Ja? Und so ist die Urszene von Katechismus eigentlich vielleicht die Szene unmittelbar nach dem Pfingstereignis in der Apostelgeschichte 2, als Leute erstaunt sind, dass da etwas Großartiges, etwas Weltbewegendes passiert ist. Feuerzungen gehen auf Menschen über, Menschen aus verschiedenen Sprachen und Kulturen verstehen plötzlich, dass da etwas von Gott her geschieht. Und dann tritt Petrus nach vorne und erklärt den Menschen, was das ist. Ja, führt in die Mysterien ein. Und das ist vielleicht die Urkatechismus-Szene, die wir schon in der Bibel finden. Und so müssen Sie sich vorstellen, dass in den frühen Jahrhunderten der Kirche, in der Frühzeit, Menschen zum Glauben kamen, die aus heidnischen Kontexten kamen oder die Juden waren. Und sie mussten getauft werden und sie mussten zu den Sakramenten geführt werden. Und so hat man diese Sakramente immer begleitet durch lehrhafte Beiträge. Also die großen Kirchenlehrer und Kirchenväter des Anfangs haben immer Taufkatechesen gegeben. Also Katechen heißt hinaufführen, hineinführen in ein Geheimnis. Und so sind diese Taufkatechesen Bestandteile eines Katechismus. Der erste richtige Katechismus ist aus dem 8. Jahrhundert von Alcuin überliefert. Und so hat es in der Geschichte der Kirche viele Katechismen gegeben, die diese Funktion erfüllten. Vielleicht sollte man sagen, was gehört denn eigentlich zu diesen Lehrwerken, also zu diesen Versuchen, das Wesentliche oder die Essenz des Glaubens zu erfassen. Die Kirche hat ja immer die Unterscheidung zwischen der Glaubensquelle Heilige Schrift und der Glaubensquelle Tradition. Also Tradition ist die mündliche Überlieferung, das Weitergeben eines lebendigen Stromes von Gnade und Wahrheit. Und was gehört zu dieser Urwahrheit des Glaubens? Ich mache das immer den Leuten in vier Zahlen deutlich. Und zwar in den Zahlen 12, 7, 10 und 24. 12 Artikel des Glaubens, also das Credo gehört zum Wesentlichen des Glaubens. Nicht 13 und nicht 11, sondern diese 12 im Credo zusammengefassten Glaubensartikel. Dann gehören dazu die 7 Sakramente. Auch nicht 5 und auch nicht 9, sondern die 7 Sakramente, wie sie die katholische Kirche überliefert. Es gehören dazu die 10 Gebote. Also alle 10 Gebote bilden die Ethik oder die Handel, die Lehre vom Handeln in der Kirche. Und die Zahl 24 steht für den vierten Teil des Katechismus, das Gebet. Also 24 Stunden am Tag soll man eigentlich mit Gott verbunden sein. Man soll eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Und wenn man diese 4 Zahlen hat und wenn man damit umgehen kann und damit auch dazu auch etwas weiß, dann hat man den Katechismus verstanden, dann hat ein Katechismus seinen Zweck erfüllt.
Der UCAT ist auch zurückzuführen auf den Traum von Johannes Paul II.
Ja, also wenn uns Johannes Paul II. Jetzt vom Himmel her zuhört, dann hoffe ich, dass er lächelt. Denn ich glaube, er hat nicht direkt von einem Jugendkatechismus geträumt, aber er ist vielleicht ganz glücklich, dass er sich so ergeben hat. Seine Vision war eine andere. Sie müssen sich vorstellen, er kam 1978 aus einem tiefgläubigen Land zurück, in der die Christen in ein großer Bedrängnis lebten und in Verfolgung lebten. Und er hat gedacht oder hatte eine Vorstellung von der freien Welt, dass man dort den Glauben unbehindert und in großer Freude leben würde. Und das, was er erfahren hat, in den Jahren, in denen er eigentlich die westliche Welt kennenlernte, war, ja, dass er einen Schock bekam. Er hat also gesehen, dort ist gar keine Glaubensfreude oder wenig Glaubensfreude vorhanden. Und der Glaube löst sich in rasender Geschwindigkeit auf. Er verdunstet, weil niemand ihn also auf eine adäquate Weise weitergibt und weil viele Menschen, auch viele Lehrer des Glaubens, nicht mehr wissen, was eigentlich Sache ist. Und so hatte er sehr früh schon den Gedanken, wir brauchen wieder einen Katechismus. Ja, bis zum Zweiten Vatikanum gab es ja die Geltung des großen Tridentinischen Katechismus, der 400 Jahre lang gehalten hatte. Konzil von Trient hatte ja beschlossen, einen Katechismus zu machen. Und von diesem großen Katechismus gab es Ableitungen. Viele im deutschen Sprachraum kennen noch den grünen Katechismus und so weiter. Und nach dem Konzil gab es keinen Katechismus mehr. Das lag zum großen Teil daran, dass die Theologen das Medium Katechismus, so wie sie damit gelebt hat, nicht mehr haben wollten. Sie haben gesagt, man kann den Glauben doch nicht in Sätze fassen, das ist doch etwas Lebendiges und das hört sich doch in China anders an als in Japan oder in Lateinamerika. Wir haben also ganz viele verschiedene Glaubensauffassungen und wir kriegen nichts Einheitliches überhaupt zustande. Und es ist auch nicht wünschenswert, dass es eine einheitliche Zusammenfassung des Glaubens gibt. So, und da spielte Johannes Paul II. Einfach nicht mit. Er sagte, das ist einfach Nonsens. Ja? Wir müssen, wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden, Und wenn die Kirche als Ganze nach dem Glauben gefragt wird, eine verbindliche Auskunft geben können und ich will einen Katechismus haben. Und dieser Gedanke verband sich mit einer Person. Kaum jemand erfuhr von Johannes Paul von früher Zeit an so eine Wertschätzung wie ein Theologe und Bischof in Deutschland. Das war Josef Kardinal Ratzinger. Der Papst Johannes Paul II. Hatte die Schriften von ihm gelesen und er schätzte ihn über die Maßen und wollte ihn unbedingt in Rom haben als Chef der Glaubenskongregation, aber auch gerade in der Intention, er solle dafür verantwortlich sein, dass dieser Weltkatechismus gestaltet werde. Und er musste dreimal rufen, denn Josef Ratzinger wollte eigentlich in München bleiben und hatte überhaupt keine Ambitionen, nach Rom zu gehen. Und im dritten Mal, so sagt man oder erzählt man sich, sei er denn in heiligem Gehorsam nach Rom gegangen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und von da an begann eine der fruchtbarsten und schönsten Zusammenarbeiten und eine wunderbare Geschichte in der Kirche. Denn Josef Kardinal Ratzinger hat nicht nur durch seine persönliche Initiative zusammen dann auch mit Christoph Kardinal Schönborn, der für ihn der Assistent war und der Helfer war, diesen Weltkatechismus zustande gebracht, in jahrelanger Arbeit oder man könnte sagen in einem Jahrzehnt Arbeit. Und es wurde eben auch noch mehr draus. Wie wir wissen, haben wir dann dadurch einen Papst bekommen, auch diese Weise. Mitte der 80er Jahre hat dann Kardinal Ratzinger in Paris eine große Rede gehalten zur Lage des Glaubens. Ein Buch, das auch heute noch lesenswert ist, wo er genau dies nochmal erfasst. Wir brauchen den Katechismus. Ja? Und das hat er dann in einem jahrelangen Prozess mit vielen Bischöfen und Theologen, die häufig zusammenkamen und aus allen Erdteilen kamen, zustande gebracht. Und so erschien dann zwischen 92 und 95 der Weltkatechismus, der abgekürzt KKK, Katechismus der katholischen Kirche.
Es gab im Zusammenhang mit dem UCAT eine Unzufriedenheit. Wieso?
Ja, also das ist ja eine späte Geschichte, denn als wir schließlich den Katechismus fertig hatten und ihn in Rom dem Heiligen Vater übergeben wollten, das war im April 2011, hatten wir natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass es Übersetzungen gab. Ja, und Kardinal Schönborn war folgende Vorgehensweise abgesprochen, dass der Kardinal Bischöfe der jeweiligen Länder findet, die für die Übersetzung verantwortlich sind und eine Approbation geben. Und meine Aufgabe war es gewesen, entsprechende katholische Verlage zu suchen, die dieses Werk herausgeben. Und nun passierte an diesem Tag, gerade wenn etwas Gutes passiert, hat der Teufel immer seine Hände im Spiel, das muss man wissen. Ja? An diesem Apriltag des Jahres 2011 etwas Fürchterliches. Es gab nämlich gleich zwei Länder, die ankamen und sagten, es ist eigentlich können wir es dem Heiligen Vater gar nicht geben, denn wir haben schreckliche Fehler gemacht bei der Übersetzung. Und das waren zunächst der italienische Verlag. Es handelte sich um Freunde von den Focolarini, der neue Stadtverlag in Italien. Città Nuova, die hatten die Edition übernommen und auch für die Übersetzung Sorge getragen. Und der Kardinal, der das approbieren sollte, war Kardinal Scola, der Patriarch von Venedig, der auch in vieler Munde war, weil er als Papabile galt. Und ein guter Freund von Kardinal Schönborn. Und dieser Kardinal Scola hat die Arbeit natürlich nicht selber gemacht, sondern er hat drei italienische Theologen berufen, die das machen sollten. Und die haben ihren Job nicht besonders gut gemacht, denn sie haben einen Satz überlesen, den der junge Übersetzer des Verlages falsch übersetzt hatte. Also die Frage im UCAT lautete, ist Empfängnisregelung erlaubt? Und die Antwort war ja, Punkt. Und dann kam eine Erklärung. Denn natürlich ist Empfängnisregelung erlaubt. Empfängnisregelung, kein Ehepaar ist ja gezwungen, 20 Kinder zu haben. Und der italienische Übersetzer übersetzte statt Empfängnisregelung, übersetzte er Empfängnisverhütung, ja. Und das fiel niemand auf und so stand dann im italienischen UCAT zunächst drin, ist Empfängnisverhütung erlaubt? Und die Antwort war ja, was natürlich eine Katastrophe war. Und das war also letztlich die Schuld der approbierenden italienischen Theologen. Also keine Absicht oder nichts Schlimmes. Die zweite Katastrophe war in Frankreich geschehen. Dort gab es eben, ist auch ein Übersetzungsfehler gewesen. Die haben nämlich ein Wörtchen vergessen, und zwar das Wörtchen nicht. Der Satz, der im französischen UCAT stand, Nicht alle Religionen sind gleich, lautet der Satz. Und die haben das Wörtchen nicht vergessen. Also stand da drin, alle Religionen sind gleich. Und die Franzosen mussten eingestehen, dass sie den UCAT einstampfen mussten, also die erste Auflage. Haben 25.000 Bücher vernichtet, weil ihnen dieser haarsträubende kleine Fehler unterlaufen war. Aber wie das so häufig ist, jede Niederlage oder jede Panne kann auch wieder eine Voraussetzung sein für etwas sehr Gutes. Und dadurch, dass diese Fehler entstanden waren und Bücher vernichtet werden mussten und diese große Panne da war, wegen der mich der Erzbischof Genswein sehr geschimpft hat zu dieser Zeit, weil diese große Panne da war, hat das Buch plötzlich eine unglaubliche Resonanz in den Medien gehabt, ja. Also als diese Jugendlichen und die Kardinäle da in Rom am Pressesaal saßen, da waren 7 Fernsehteams da und wir hätten niemals diese Aufmerksamkeit gehabt und wären auch niemals durch die Weltpresse in diese Weise gegangen, wenn es eben nicht diesen Aufruhr gegeben hätte um diese Fehler bei der Übersetzung.
Herr Meuser, können Sie etwas über die Arbeit und die Zusammenstellung von der Gruppe, wo dann konkret am UCAT gearbeitet haben, erzählen?
Ja, das war auch eine lustige Geschichte. Ich bin also dann von Kardinal Schönborn, der gesagt hat, also wenn wir ein gutes Konzept hinbekommen und wenn gute Leute arbeiten und wenn wir Jugendliche finden, dann will ich gerne das Patronat übernehmen, will gerne die Begleitung dieses Werkes machen. Und so bin ich dann zunächst zu einem berühmten Theologen, der auch in Rom studiert hatte, will seinen Namen nicht nennen, gegangen und habe gesagt, wie wäre es, wenn du da mitmachen würdest? Das ist eine tolle Chance. Wir können einen Entwurf machen. Ich weiß nicht, ob er genommen wird, aber wir könnten das doch machen. Und dieser Mann sagte mir, pass auf, ich will da nicht mitmachen. Das hat gar keine Chance. Ich weiß, wie das in Rom geht. Ich habe da lange genug studiert. Ihr habt null Chance. Und es gab also eine Absage. Dann bin ich dann daraufhin zu einer anderen Autorin hingegangen, die von der ich wusste, sie ist Religionspädagogin und sie schreibt sehr gut. Das war Michaela Freifrau Heeremann. Und sie, Mutter von 6 Kindern übrigens, davon 2 Priester. Michaela Freifrau Heeremann ist sofort angesprungen auf das Projekt und hat gesagt, tolle Sache, aber da müssen wir noch mehr Leute sein, denn Katechismus machen, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ist eine richtige harte Arbeit, denn da darf man ja nun nichts Falsches schreiben und muss gleichzeitig auch Brücken bauen zu den jungen Leuten. Und so hat sie dann empfohlen, dass wir 2 Priester in das Team nehmen. Und so sind wir dann mit 2 Priestern und 2 Laien, saßen wir eines Tages beisammen und haben uns die Chancen überlegt. Finden wir denn auch Jugendliche? Wagen wir das Risiko, dass wir mehrere Jahre Arbeit haben? Ökonomische Interessen dürfen wir nicht haben, denn wenn wir einen Katechismus schreiben, dürfen wir nicht auch Geld verdienen wollen. Und wird Rom das approbieren und so weiter. Also mehr Fragen als Antworten. Und wir haben seinerzeit zunächst ein Gebet gesprochen und haben uns dann tief in die Augen geschaut. Und dann haben wir einen Freundesbund geschlossen. Und dieser Freundesbund hat in der Tat die nächsten Jahre getragen, weil es war ein sehr schwieriges Unterfangen, das alles zu machen. Sie müssen sich vorstellen, wir alle waren in Brot und Arbeit, hatten anspruchsvolle Jobs, zeitfressende Jobs. Und so ist der Jugendkatechismus nicht etwa während unserer Arbeitszeit, sondern immer wieder an den Tagesrändern, in den Nächten, in frühen Morgenstunden gewachsen. Und sehr spannend war, dass ein Priester, der mitmachte, eine Gruppe junger Leute hatte, die er religiös begleitete. Die haben sich immer getroffen im Sommer, sind auf den Weltjugendtag gefahren und haben dann im Sommer so ein sogenanntes Rallye-Camp gemacht. Ja, das waren adlige Jugendliche, wie es ja so ist, dass der katholische Adel vielfach auch eine große Verantwortung für die Kirche spürt und auch man bereit ist, junge Leute dann frühzeitig mit dem Glauben vertraut zu machen. Nun war das natürlich eine etwas elitäre Gruppe, die sich da fand. Und wir haben dann sofort gesagt, nee, das müssen wir natürlich anders besetzen. Das können nicht nur Adlige sein. Und so haben wir dann nicht adlige Jugendliche dazugenommen. Und am Ende hatten wir eine Gruppe von 50 Jugendlichen und hatten vom Kochlehrling bis zum Harvard-Studenten, also eine große Bandbreite von jungen Leuten dabei, von 15 bis 25. Und so trafen wir uns dann im Sommer 2006 zum ersten Mal in der Nähe von Aschaffenburg auf Höfen im Wald, also gut mit mehreren Scheunen und so. Und die jungen Leute haben dann auf dem Dachboden mit Luftmatratzen geschlafen. Es war noch Kapelle da, bei Eucharistie gehabt, es wurde gebeichtet, Sie haben Fußball gespielt, es wurde auch gegrillt, aber immerhin auch 8 bis 10 Stunden am Tag hart gearbeitet. Ja? Also wir hatten dann eine Spende von Seiten des Verlages gemacht. Jeder Jugendliche bekam ein Kompendium geschenkt. Und so arbeiteten wir das in 4 Gruppen durch. Wir 4 Autoren, die 2 Priester, Frau Heeremann und ich, wir haben uns viele, viele Notizen gemacht. Ja? Also wir sind Punkt für Punkt die über 500 Fragen des Kompendiums durchgegangen und haben gesagt, was ist die richtige Frage, sodass es keine Pseudo-Frage ist. Und was versteht ihr spontan? Was ist euch fremd? Wo habt ihr Widerstände? Wo habt ihr weitergehende Fragen? Dieser intensive Ringen mit jungen Leuten um den Glauben und um das Verständnis des Glaubens hat uns ungemein geholfen, denn wir haben plötzlich gewusst, wo wir nachlegen müssen, wo wir andere Formulierungen, verständlichere Dinge schreiben müssten. Und so ist in 2 großen Jugendcamps und in vielen Kommunikationsvorgängen zwischendurch per Mail und wir haben uns haben Datenbanken angelegt und so weiter, ist das Werk so langsam herangereift und war eines Tages fertig oder glaubten wir jedenfalls, wir wären fertig und haben uns damals in Rom getroffen zu einer Redaktionssitzung und hatten uns dann Kritiker eingeladen, die uns mal sagen sollten, ob wir es gut gemacht haben. Und also insgeheim hofften wir, dass wir die Schulter geklopft bekommen und dass diese Leute sagen, toll gemacht und wunderbar und ab zum Drucken. Aber diese Kritiker haben ihre Sache sehr ernst genommen und einer davon hat uns den erstaunlichen Hinweis gegeben, also ihr habt eure Sache so schlecht gemacht, dass ich euch nur empfehlen kann, das in die nächste Papiertonne zu werfen und geht auf die Piazza Navona ein Eis essen und vergesst es. Das kann man nicht drucken dann. Denn ihr seid einmal päpstlicher als der Papst und dann wieder habt ihr so jugendgemäße Formulierungen, die in keinem Katechismus irgendwas verloren haben. Naja, also es war eine ganz wichtige Stunde und wir sind dann in der Tat Eis essen gegangen und haben dann anschließend die nächste Kirche aufgesucht, weil wir dachten, jetzt müssen wir mal wieder ein Zeichen von oben bekommen, ob es weitergehen soll oder ob wir wirklich die Arbeit abbrechen sollten. Wir waren natürlich sehr deprimiert. Und haben dann dieser Anbetung dann in der Tat etwas bekommen. Also wir haben uns dann wiedergefunden und hatten innerhalb von 20 Minuten hatten wir ein neues Konzept und vor allem die Gewissheit, wir fangen noch einmal an, noch einmal von vorne und jetzt machen wir es besser. Und in dieser kurzen Zeit damals in Rom, in der Anima, ist dann in der Tat die Gestalt des heutigen UCAT, also mit den Bildern, mit Cartoons, mit Zitaten, mit einem Lexikon am Rande, mit einer klaren Frage, klare Antwort, mit einer Brücke. Also ein sehr differenziertes und sehr ausgefeiltes Konzept damals entstanden. Und dann hatten wir auch innerhalb eines Jahres den Text ein zweites Mal.
Im Gespräch mit Bernhard Meuser, wo Verleger ist und sich sehr engagiert hat in der Aufbauphase vom UCAT, möchte ich eine Bach-Musikpause machen. Bernhard Meuser spielt selber Orgel und er hat das gewünscht. Nach dieser Musikpause werden wir mehr erfahren über die Akzeptanz vom UCAT und wie auch diese wunderbaren illustrierten Bilder entstanden sind.
Ja, gerne. Thank you.
Nach dieser Bach-Musikpause werden wir mehr erfahren von Bernhard Meuser, wo Verleger ist und sich sehr engagiert hat während der Aufbauphase vom UCAT. Und ja, wenn man diesen UCAT liest, dann wird man irgendwie einfach mitgezogen aufgrund dessen, weil es sehr schön illustriert ist mit Bildern, aber es sind nicht in dem Sinne Ikonografien. Können Sie hier etwas über die Entstehung und auch die Idee sagen?
Ja, kann ich gerne tun. Wenn Sie einen Katechismus aufschlagen und dann können Sie die großen Katechismen nehmen beider Konfessionen, die großen Katechismen von Luther, den Katechismus von Trient, den grünen Katechismus. Sie finden eigentlich maximal in einem Katechismus irgendwelche frommen Holzschnitte, vielleicht auch das eine oder andere Bild, eine Ikone. Und nun war uns die Aufgabe gesetzt, einen Jugendkatechismus zu machen. Und relativ früh war schon klar, dieser Katechismus muss eine ganz fröhliche, bunte, starke, auch jugendgemäße Illustration und Bebilderung haben. Und es waren die Jugendlichen in den Camps, die gesagt haben, also wir können vielleicht keine Texte schreiben oder Texte mitverfassen, wir können euch sagen, ob die Texte verständlich oder nicht verständlich sind, aber was wir können ganz toll fotografieren. Wir haben alle bestimmte Geräte und wir tauschen Fotos aus und wir machen Videos und so weiter. Und wenn wir mal suchen würden oder wenn wir richtig auf das Thema hin fotografieren würden, dann hätten wir bald tolle Bilder zusammen. Und so hat eine Marie hat eine Datenbank angelegt und hatte sehr bald 3000 Bilder, die dann also zur Bebildung des UCAT herangezogen werden konnten. Und die jungen Leute hatten noch eine Idee. Die haben gesagt, wir kennen einen, der kann ganz tolle Cartoons machen. Ja? So Cartoons wären doch ganz toll, wenn wir die da drin hätten, christliche Cartoons. Und ich muss sagen, ich war da zunächst sehr reserviert, weil ich immer dachte, wenn man das in Rom sieht, ja, also wenn das der Papst sieht, dass da Cartoons drin sein sollen und ein Daumenkino, der fällt vom Glauben ab, ja. Natürlich nicht, aber ich dachte, das werden wir niemals durchkriegen. Und es gab auch große Einwände von Seiten der Fachberatung. Ich weiß noch, wie ein Theologe sagte, ihr seid vollkommen verrückt. Ihr könnt doch keine Bilder davon von Jugendlichen, die wie sie da am Strand sind oder so. Das hat euer Katechismus nichts verloren. Und nehmt lieber Rembrandt rein und nehmt die große Ikonografie des christlichen Glaubens rein. Und wir mussten uns richtig durchsetzen und mussten sagen, no way. Die jungen Leute brauchen Bilder aus ihrer Zeit, von ihren Altersgenossen. Sie müssen sich damit identifizieren. Es müssen junge Leute, fröhliche junge Leute in diesem Katechismus sein. Und das muss ansprechend sein. Und sie sollen sich wiedererkennen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann haben wir auch die jungen Leute gefragt, wollt ihr, dass wir jetzt zum Beispiel berühmte christliche Bilder da reinmachen? Und dann haben die sofort gerufen, nein, dann sieht es ja aus wie ein Religionsbuch. Das wollen wir nicht. Und das war so der entscheidende Impuls, da sieht es ja aus wie ein Religionsbuch. Und das soll es genau nicht sein, sondern es sollte einfach ein Ding sein, das eben aus dieser Community herausgewachsen ist. Na gut, das haben wir denn gemacht. Und gerade, und dann kann man mal sehen, wie einem auch der Heilige Geist führt. Denn gerade die Tatsache, dass wir diese Strichmenschen drin hatten, hat dazu geführt, dass der Jugendkatechismus in allen Kulturen übernommen werden kann. Ne, wissen Sie, Sie können keine Bilder überall drucken. Sie können keine deutschen Bilder in Afrika drucken oder in Lateinamerika oder in China. Ja, da müssen Sie schon Bilder aus der eigenen Kultur haben. Aber Sie haben ein Element mit Strichmenschen, das man in China genauso gut versteht wie in Armenien, im Libanon genauso gut wie in Paraguay und in Irland und in Nordspanien. Und dieses Moment, also dass wir geführt worden sind durch den Widerstand und die Anregung der jungen Leute, ist ein wesentliches Element der Verbreitung des UCAT geworden.
Waren Sie sich in der Gruppe immer einig?
Nein. Es gab unterschiedlich intensive Mitarbeiten, es gab große Skepsis auch, ob ein so großes Projekt gelingen könnte. Es gab Leute, die mit Feuereifer dabei waren, solche, die weniger stark dabei waren. Und es gab auch natürlich auch ein richtiges Ringen im Glauben. Und ich weiß noch einmal, als wir so mit einem großen Raum mit mehreren Gruppen saßen, dass einer der Priester, nachdem er genervt war von minutenlangem Widerstand von einigen jungen Leuten, mit großer Lautstärke in den Raum rief, dann glaubt's halt! Ja? Das war natürlich kein gutes Argument, aber es hat mich zum Lachen befreit und dann hat man wieder die Sachebene, auf der Sachebene sprechen können und versuchen können, den Glauben zu vermitteln.
Wenn ich nochmals auf die Akzeptanz der verschiedenen Länder eingehen darf, es gibt das sogenannte CE, Corporate Identity. Sieht so ein UCAT in jedem Land gleich aus oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das ist so ein Element, was wir, sagen wir, vom Fachlichen her eingebracht haben. Ja, also als Verleger habe ich sicher einige hundert Bücher begleiten dürfen, von der Idee bis zu der Form, wie sie im Handel dann auftauchen, nicht? Und jedes Buch ist immer eine Kampagne, eine kleine Kampagne. Das ist genau wie wenn BMW ein neues Modell herausbringt, dann muss dieses Modell vermittelt werden, verkauft werden, beworben werden und so weiter. Und so ist jedes Buch eine Kampagne für sich. Und wir haben von vornherein gedacht, wenn wir das einmal weltweit verbreiten, dann müssen wir einen Moment der Einheit haben. Das muss in allen Ländern irgendwie gleich aussehen und es muss die gleiche Sprache sprechen, ästhetische Sprache sprechen. Dann nämlich erst kann man sich bei internationalen Jugendtreffen, kann man das Buch hochhalten. Hallo, wir aus Polen haben dasselbe Buch wie ihr aus Syrien, ja. Und das ist ein wunderbarer Effekt und der hilft sehr bei der Verbreitung dieses Buches. Und so haben wir gesagt, also jetzt Corporate Identity, sagt man davon, und Corporate Design, das muss her. Habe ich gesagt, was ist die Grundfarbe? Gelb natürlich. Gelb und Weiß sind die Farben des Vatikans, die Farben der katholischen Kirche. Dann hatten wir diese Strichmenschen und wir hatten so als identitätsstiftendes Merkmal auch, dass wir gesagt haben, wo immer das entsteht, sollen Jugendliche beteiligt werden. Ja, also wenn jetzt musterhaft zum Beispiel, als der UCAT im arabischen Raum entstand, vor anderthalb Jahren, da waren es wieder junge Leute, die beteiligt waren, die ihre Bilder gesucht haben und an der Übersetzung auch beteiligt waren. Und da ist eine wunderschöne Geschichte passiert. Die jungen Leute haben gesagt, wir hätten gerne, dass in diesem Buch Miriam abgebildet wird, unsere Miriam. Jetzt muss man wissen, wer unsere Miriam ist. Miriam war eine junge Frau, die eine Gebetsgruppe leitete und eine leuchtende junge Katholikin dort war. Und diese junge Frau ist, während sie unterwegs war zu einer Gebetsgruppe, um dort eine Anbetung zu haben, ermordet worden. Und Miriam, ein ausgesprochen hübsches Mädchen, ist jetzt im arabischen UCAT abgebildet. Sie sitzt da im Schneidersitz in Jeans da, lange Haare, ein strahlender junger Mensch. Dieser Miriam hat man eine ganze Seite gewidmet. Und wenn man jetzt einen Jugendlichen aus diesem Raum fragt, wer ist das, dann können die Geschichte von Miriam erzählen. Ja, das ist unser leuchtendes Vorbild, unser Idol, das ist unsere erste Märtyrerin. Und als dann Papst Benedikt zu diesem wunderbaren Libanon-Besuch kam, haben 50.000 junge Leute aus Syrien, Palästina und Libanon dieses Buch hochgehalten, die Seite mit Miriam. Hier, Papst Benedikt, schau, das ist unsere Heilige, das ist unsere Märtyrerin. Also eine ergreifende Szene. Und ich weiß nicht, ob man hat sicherlich Papst Benedikt auch erzählt, was das bedeutet. Nicht, dass diese jungen Leute diese Seite gerade hochheben. Und da verstehen Sie, wenn ein Buch von irgendwelchen verrückten Leuten gemacht wird für Jugendliche, dann ist es etwas anderes, als wenn diese jungen Leute wirklich beteiligt sind und sagen, das ist unser Buch. Ja? Und so ist es in vieler Hinsicht weltweit wunderbar geschehen, dass halt eben viele junge Leute gesagt haben, ja, das ist unser Buch.
Eine sehr schöne Geschichte, Herr Meuser. Darf man im arabischen Raum einen UCAT verteilen?
Das ist eine ganz unterschiedliche Frage. Also es gibt im Moment Sprachregionen, in denen die Übersetzung gerade so eine Art geheime Kommandosache ist. Ja? Da möchte ich also auch nicht zu viel davon erzählen, aber also es gibt etwa 30 Sprachen bereits. Es ist eine gigantisch hohe Zahl. Und in 10 weiteren Sprachen laufen Projekte, unter anderem auch Projekte, die im muslimischen Kontext den UCAT haben werden. Ja? Und das ist für die Leute, die das machen und dann auch mit dem UCAT da arbeiten, nicht so ganz ungefährlich.
Wie war das, als man dieses Projekt oder diesen UCAT dann dem Papst vorgestellt hat? Wie war seine Reaktion?
Ja, also der Papst war zunächst skeptisch, weil er nicht wusste, wie gut ist das, was da eine Graswurzelbewegung in Deutschland da fabriziert hat. Und er war zunächst auch einfach von dem Gedanken von Johannes Paul bewegt, dass er ja andere Vorstellungen hatte. Ja? Also Johannes Paul wollte, dass der große Katechismus national übersetzt wird und in vielen Ländern viele Katechismen von dieser Mutter geboren werden würden. Und Johannes Paul war dann eigentlich sehr traurig darüber, dass viele Bischofskonferenzen diesem Anliegen nicht gefolgt waren. Und so hat er damals noch beschlossen, dieses Kompendium herauszugeben. Ja? Also es war nicht in der Vorstellung von Johannes Paul, dass es einmal einen Jugendkatechismus geben könnte. Und man hat schließlich Benedikt dazu bewegt, diesen Entwurf der Glaubenskongregation vorzulegen, nachdem es schon bereits ein gutes Zeugnis von Kardinal Schönborn, der das natürlich auch geprüft hatte, gegeben hatte. Und dann war die Idee, dass Kardinäle ihm vortrugen, versuch's doch mal, lieber Benedikt, auf dem Weltjugendtag in Madrid. Denn wir haben bisher in Köln und in Sydney haben wir mit dem Kompendium gearbeitet und das war nicht von Erfolg gekrönt. Die jungen Leute haben das Werk nicht angenommen. Und wenn wir jetzt etwas hätten, was anders ist und schöner gestaltet ist, dann könnte das doch Erfolg haben. Und das hat Benedikt dann also auch gemacht. Er hat diesen Entwurf der Glaubenskongregation gegeben. Die Glaubenskongregation hat positiv geurteilt und es kam zu einer sehr schönen Zusammenarbeit auch mit den Autoren noch, dass wir noch Verbesserungen eingearbeitet haben und so weiter. Und so hat dann Benedikt sich überzeugen lassen. Später hat er, ich glaube, hat er es immer mehr lieb gewonnen. Er hat letzt noch vor gutem halben Jahr gesagt, ja, der Juncker, das ist ein großer Wurf und er ist sehr dankbar, dass es ihn gibt. Eines Tages kam das Vorwort des Papstes zu uns und das war so erschütternd und bewegend. Ich glaube immer noch, wenn Sie das einmal lesen, das Vorwort zum UCAT, das ist eine der bewegendsten Ansprachen, die Papst Benedikt überhaupt an junge Leute gehalten hat. Mit einem großen und großartigen Aufruf, doch die Fackel des Glaubens zu übernehmen und sich in den Glauben zu vertiefen. Denn Papst Benedikt sagt darin, ihr müsst viel tiefer im Glauben verwurzelt sein als die Generation eurer Eltern. Ja? Eine Herausforderung, die gerade Jugendliche anspricht, weil sie sagen, ja, das ist eine große Aufgabe. Meine Eltern haben es vielleicht gut gemacht, aber so viele Eltern haben in der Weitergabe des Glaubens versagt, weil sie ihren Kindern keine Liebe mehr zum Glauben geben konnten und weil sie selber nicht mehr davon überzeugt waren, dass es etwas Wertvolles ist, was sie weiterzugeben hätten. Und man muss natürlich auch sagen, dass es dann noch viele Widerstände zu überwinden gab. Also zunächst einmal waren spanische Bischöfe nicht unbedingt überzeugt, dass sie so etwas brauchen würden. Ja, und schließlich musste, glaube ich, Papst Benedikt doch sagen, ich möchte es aber, dass das gemacht wird. Und so kam es denn also zum Einsatz im Weltjugendtag und vor allem, was noch wichtiger war, dieses Vorwort von Papst Benedikt wurde vorab im Osservatore Romano gedruckt und dadurch, dass es im Osservatore stand, las es alle Welt. Und so hatten wir, bevor es eigentlich erst zu dieser Publikation kam auf dem Weltjugendtag oder diesem großen internationalen Auftritt, hatten wir bereits also wirklich ganz, ganz viele Anfragen aus aller Welt, dass Bischöfe gesagt haben, das wollen wir auch, das wollen wir auch, das wollen wir auch. Warum denn nur in 6 Sprachen, ne? Und so ging es also los, bevor eigentlich etwas passierte, ja.
Neben diesem UCAT bietet ihr jetzt auch andere Produkte an, wie zum Beispiel UCAT-Fernsehen, Gebetsbücher, Agendas. Können Sie hier einige Worte ergänzen?
Wir haben in diesen 3 Jahren oder fast 3 Jahren, seitdem der UCAT in Rom präsentiert wurde, eine Fülle von Initiativen zu verzeichnen in vielen Ländern. Besonders aktiv ist man in Brasilien, das ist faszinierend. Auf Manila gibt es gerade eine Gruppe, die neu gegründet ist, die jeden Tag um 100 Leute wächst, ja. Es gibt eine Reihe von publizistischen Projekten. Also wir haben jetzt erstmal, um es mal von der Wurzel her zu sehen, wir haben eine Stiftung gegründet. In diese Stiftung laufen alle Erträge rein, die von Büchern und Medien international geschaffen werden. In dieser Stiftung betreiben wir auch eine Homepage, die gerade überarbeitet wird. Das heißt, sie ist im Moment in der Vorbereitung auf einen Neuauftritt. Also www.ucat.org, es ist auch einen Webshop geben da drin, wo man die Bücher kaufen kann. Und wir haben einen Verlag gegründet und in diesem Verlag gibt es unter anderem einen sehr guten Firmenkurs, Und dieser Firmenkurs ist international angenommen worden. Innerhalb kurzer Zeit haben 15 Sprachen gesagt, das wollen wir auch. Und so ist dieser UCAT-Firmenkurs derzeit der erfolgreichste Firmenkurs der Welt. Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass es kleine Videoclips gibt zu diesem Firmenkurs. Ja? Also Jean-David Lindner, der österreichische Jugendseelsorger, der hat auch eine kleine Filmfirma. Und da werden demnächst so kleine Anspielszenen gemacht. Und die werden wieder international, also auch angeboten werden, sodass man genauso in den Vereinigten Staaten oder in Brasilien mit diesen Clips für die Firmengruppe arbeiten kann, wie hier im deutschsprachigen Raum. Dann ist eine andere Arbeitsgruppe an einem Spiel dran. Wieder eine andere Arbeitsgruppe arbeitet an einem Kinderkatechismus. Und so entstehen eine Fülle von Projekten. Und wir wollen einmal sehen, wie weit unsere Kräfte und Mittel reichen und wie weit wir also auch von Gott geführt werden, dass wir an der Erneuerung der Glaubensweitergabe dranbleiben können und da ein bisschen helfen können.
Abschließend, Herr Meuser, können Sie noch etwas über das UCAT-Center sagen?
Wir sind gerade dabei, eine Stiftung zu begründen. Und dieses UCAT-Zentrum wird eine Rolle spielen im Schnittpunkt der internationalen Aktivitäten. Also gerade gibt es Versuche in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Brasilien, auf den Philippinen, auch in den Vereinigten Staaten und im arabischen Raum, also UCAT-Zentren, lokale UCAT-Zentren zu gründen. Und die Aufgabe der Zentrale ist natürlich, die Informationen auszutauschen, die Methoden und Anregungen miteinander zu teilen, die Geschichten und Erfahrungen zu berichten, die Homepage zu betreiben und auch vorzustellen. Wir sind da gerade im Neuaufbau, suchen auch im Moment Leute und wir suchen auch noch einen neuen Standort. Der bisherige Standort war Augsburg. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Diözese in der Anfangsphase geholfen hat. Aber nun hat das Ganze eine Ausbreitung weltweit erfahren und im Moment sind verschiedene Orte im Gespräch, wohin wir in Kürze ziehen werden. Und so sind wir ein bisschen im Umbruch und ich darf dazu noch nicht so viel verraten, weil die Entscheidungsprozesse gerade laufen.
Danke vielmals, Herr Meuser, für diese spannenden, informativen Ausführungen über die Entstehung, die Zielsetzung vom UCAT. Ich möchte Ihnen weiterhin für die zukünftigen Projekte viel Freude und Gottes Segen wünschen und danke Ihnen einfach für diese Zeit, die Sie uns Radio Maria geschenkt haben.
Ja. Ich freue mich, dass Sie so eine gute Arbeit machen. Grüße alle Hörerinnen und Hörer und bedanke mich sehr für Ihr Interesse.
Danke.
Auf Wiederhören.
Und so verabschiede ich mich von diesem Beitrag, Andrea Marti.